Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. 60 München gewinnt mal wieder ein Fußballspiel. Und zwar in Zwickau in der Audi-Stadt 3:1. Hat der Löwe sich durchgesetzt. Und ja, damit die Kritiker wieder so ein bisschen zum Verstummeln gebracht. Das ist die große Frage. Ich habe zuletzt kritisiert, aber verstummt bin ich noch nicht. Das klären wir gleich jetzt im Gespräch mit dem Olli. Servus.
Tobi, servus.
Wir schauen nochmal zurück auf dieses Fußballspiel gestern, beziehungsweise noch ein bisschen weiter, Olli, weil es etwas ganz Besonderes gegeben hat beim TSV 1860. Es hat nach zwei Pleiten hintereinander Kritik von oberster Stelle gegeben, und zwar vom Präsidenten von Robert Reisinger, der nach diesen zwei Niederlagen und vor allem auch dem Spiel dann zu Hause, das man verloren hat, dann gesagt hat, naja, also so richtige Charakterköpfe sind nicht dabei, die Mannschaft ist falsch zusammengestellt, es braucht eine Mannschaft mit Charakter. Und er hat auch den Trainer kritisiert, der einen Schritt nach vorne gesehen hatte. Da hat er dann gesagt, naja, also ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Stadion war, aber so richtige positive Signale konnte ich da nicht wahrnehmen. Also hat die Verantwortlichen massiv kritisiert, was es so in dieser Form noch nie gegeben hat, was ich auch begrüße, um ehrlich zu sein, weil das kann nicht der Anspruch von 60 München und von Robert Reisinger sein, was bislang in dieser Saison geboten wurde. Er hat dann aber gleichzeitig gesagt, und das ist tatsächlich ungewöhnlich, das gibt so in diese Richtung dann wahrscheinlich selten bis nie. Er kritisiert die Verantwortlichen, sagt dann aber gleichzeitig, naja, dann dürft ihr im Sommer beweisen, dass ihr es besser könnt, weil bei mir rollen keine Köpfe. Wie hast du das Interview in der Bild-Zeitung und die Kritik von Robert Reisinger wahrgenommen, Olli?
Ja, prinzipiell als Journalist finde ich natürlich solche Interviews immer gut, klar, weil auch sich Robert Reisinger ganz klar positioniert hat. Prinzipiell hat er auch recht, ja. Also ob man natürlich jetzt den Charakter dieser Mannschaft hinterfragen muss oder soll, das weiß ich jetzt nicht, vor allem auch als Präsident nicht, weil er ist ja nicht bei jedem Spiel dabei. Ja, er hat zuletzt gefehlt gegen Türkgücü und auch in Meppen. Also war er nicht im Stadion, war das erste Mal wieder im Stadion seit einigen Wochen dann gegen Halle bei dieser 0:2-Niederlage, und er war auch eben gestern im Stadion beim 3:1 in Zwickau. Also prinzipiell, ich finde Kritik immer wichtig und vor allem auch, dass man mal über den Tellerrand hinaus sieht. Die Frage ist halt auf das Wie, und der Trainer hätte es gern gesehen, wenn er das intern gemacht hätte, ist klar. So gibt es halt viele Angriffsflächen im Verein auch, und ist ja klar, dass dieses Interview auch von allen Gazetten eben ausgeschlachtet wurde. Der Trainer, den habe ich ja dann in der Pressekonferenz gefragt, eben nach diesen Aussagen von Robert Reisinger, und habe ihn gefragt, ob er denn schon mit dem Präsidenten gesprochen hat. Dann hat er gesagt, nein, es gibt keinen Gesprächsbedarf. Ja, also das sagt auch einiges aus. Also ich glaube schon, hinter den Kulissen ist da schon vielleicht die eine oder andere Tür zugefallen oder beziehungsweise wurde zugeschlagen, aus Frust natürlich, weil damit hat wahrscheinlich der Trainer Michael Kölner nicht gerechnet, dass eben diese Attacken in Anführungszeichen aus den eigenen Reihen kommen. Weil man prinzipiell hat man jetzt in den letzten 2,5 Jahren, seit eben Michael Kölner da ist, eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt, hat immer, sage ich mal, alles immer schon ein bisschen positiver gesehen, als es wirklich war. Und jetzt dann mal schon so eine Aussage. Natürlich, Robert Reisinger, der Präsident, sieht natürlich seine Ziele davon schwimmen. Er hat ganz klar gesagt im Sommer, wir wollen besser sein als Platz 4, also heißt Platz 3. Und es ist ja nicht so, wie jetzt auch Michael Kölner zuletzt gesagt hat, dass er diese Ziele selber gar nicht ausgesprochen hat. Es ist das Ziel des Vereins gewesen, seit 2 Jahren eben aufzusteigen. Deswegen gab es auch von der Bayerischen jeweils 1 Million Euro noch mehr. Also
absolut, Olli, um da ganz kurz mal rein zu grätschen. Also da habe ich wirklich auch mit den Augen gerollt und mich extrem gewundert, als Michael Kölner dann nach dem Sieg in Zwickau gesagt hat, Naja, ich habe ja nie gesagt, dass ich aufsteigen möchte. Also bitte, das ist ungefähr so, wie wenn Julian Nagelsmann mit den Bayern in der ersten Saison nicht Meister wird und dann hinterher sagt, naja, also ich habe ja nicht gesagt, dass ich Meister werden möchte. Ne? Also das, ich meine, das versteht sich ja von selber, wenn der Verein vorgibt, dass sie aufsteigen wollen, dass dann der Trainer auch dieses Ziel haben muss.
Ja, deswegen ist auch Michael Köllner da. Er hat es ja selber mal gesagt. Ja, also sein Ziel ist schon mal mit 60 irgendwann aufzusteigen, aber irgendwann, also man, so lange hat man dann auch keine Zeit als Löwentrainer und das muss er einfach wissen. Vor allem, er ist Trainer vom TSV 1860 in der dritten Liga. Ja, also da muss man aufsteigen als 60 München. Werner Loren hat es ja bei mir im Interview ganz klar gesagt, für 60 München zählen eigentlich nur die ersten drei Plätze. Und das sehe ich auch so. Ja. 10. Platz oder 8. Platz oder 7. Platz, das zählt für 60 München nicht in der dritten Liga. Und vor allem nach dieser Phase auch nicht, weil wir sind 2018 wieder in die dritte Liga zurückgekehrt und dann hat man jetzt in den letzten Jahren eben Zeit gehabt, sich eben eine Mannschaft zu formen und das ist eben auch der Ansatzpunkt, den auch mehr oder weniger Robert Reisinger angesprochen hat, hat man auf die falschen Spieler gesetzt und dieser Kritik müssen sich beide stellen, Günter Gorenzel als auch eben der Trainer Michael Köllner.
Also seht mir bitte nach, dass ich jetzt das Beispiel von der Säbnerstraße gebraucht habe. Ich fand, dass das einfach tatsächlich jetzt gut gepasst hat, dieser Vergleich. Nichtsdestotrotz ist es dann schon ungewöhnlich, Olli, wenn der Präsident Ihnen dann einen Persilschein ausstellt.
Ja, Tobi, das sehe ich natürlich auch so, aber man muss schon mal sagen, also ich bin ja bekannt, dass ich ein Fan von Michael Köllner bin, weil er hat das schon zuletzt sehr, sehr gut gemacht in den zweieinviertel Jahren, aber er muss natürlich auch aufsteigen. Der Verein hat Ziele, ja, und deswegen wünsche ich mir auch, dass Michael Köllner die Kurve kriegt bei 60 München, ja, ganz klar, und vor allem hat er noch einen Vertrag bis 23, das muss man auch wissen, und einfach den Trainer dann zu beurlauben, das würde ja gar keinen Sinn ergeben, und ich bin ganz klar ein Befürworter von Michael Köllner, nur er muss auch liefern.
So ist das. Jetzt wollen wir über das Spiel gestern reden, wo wir im Vorfeld schon Erstaunliches beobachtet haben, Olli, nämlich, das ist Ewigkeiten her, oder? Dass ein Ismaik auf der Tribüne saß bei einem Löwenspiel, nämlich der Bruder von Hassan Ismaik, Yahya Ismaik, der also da mitgefahren ist im Schlepptau, logischerweise Anthony Power, der Fanartikelchef, saßen da einträchtig neben Robert Reisinger und Marc-Nicolai Pfeiffer auf der Tribüne. Das war schon vorab eine echte Ansage, oder?
Absolut. Ich war total überrascht. Das ist ein sehr positives Signal, dass Yahya Ismaik wieder mal in Deutschland war, beziehungsweise in München jetzt ist. Ja. Weil das letzte Mal war er im Stadion bei dieser Niederlage in Ingolstadt, eben mit dem Aus, dann im Aufstiegskampf. Hat 60er damals verloren. Ich weiß das Ergebnis gar nicht mehr, Tobi. Ich glaube 0-3, 1-3, also irgendwie so ist das ausgegangen.
Ich habe es total verdrängt.
Ich leider auch, ja. Und es ist ein positives Signal. Also heißt, die beiden Seiten werden miteinander reden. Ja. Es gibt auch Bilder im Internet, wo die beiden zusammen am Tisch auch saßen. Und es ist positiv, ja. Und jetzt muss man einfach aus dieser Energie, die der TSV 1860 in München hat, muss man einen neuen Anlauf nehmen im Sommer, weil ich gehe davon aus, dass 60 eben im Aufstiegskampf keine Rolle mehr spielen wird. Leider, 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 muss man sagen. Ja, weil wieder ist es ein verlorenes Jahr. Ich hoffe es natürlich, dass es noch irgendwie ein Wunder geben wird, ja, vielleicht auch mit Türkgücü, mit der Hilfe von Türkgücü München, die eventuell ja, den Spielbetrieb im April verlassen werden. Da müssen wir natürlich abwarten, aber es ist einfach so, wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 Spiele, 10 oder 11, Tobi, ich weiß es nicht genau jetzt. Ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir liegen, beziehungsweise die Tabelle. Und da musst du eigentlich jetzt, sagen wir mal, 8-9 Siege einfahren. Und wenn du das nicht schaffst, dann war es das dann sowieso. Und jetzt am Dienstag kommt ja dann das Spiel gegen Kaiserslautern, aber dazu kommen wir dann später. Also es sind schon noch einige Hürden zu gehen und man darf dieses 3-1 in Zwickau natürlich auch nicht überbewerten, denn wir wissen auch, die erste Halbzeit, also da hat sich 60 sehr schwer getan, lag mit 0-1 zurück und dann erst ab der 47. Minute durch diese rote Karte eben durch Lokoc oder für Lokoc hat sich dann 60 dann einfach dann im Laufe des Spiels dann einfach leichter getan und dann haben sie es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben auch, wie Hassan Ismaik das auch gesagt hat, das war eine Willensleistung, das sehe ich auch so, ja, denn man muss auch erstmal mit Überzahl eben so ein dominantes Spiel eben runterspielen oder spulen und das hat 60 sehr gut gemacht, weil eigentlich hätte das Spiel ja auch dann viel, viel höher ausgehen können, hätte auch theoretisch dann 6-1 ausgehen können, weil 60 hat noch en masse Chancen gehabt, Bär, Biancardi, Thalik, ein Riesenschuss. Also das waren Top-Chancen für 60 München und das hat mir gefallen. Der Auftritt hat mir gefallen, die Körpersprache hat mir gefallen. Also das war ein Schritt in die richtige Richtung.
Olli, es sind noch inklusive der Nachholpartie gegen Kaiserslautern 11 Partien, die 60 München bestreiten darf in dieser Liga. Ich möchte jetzt aber schon noch mal reingrätschen, was du gesagt hast, dass dir die Körpersprache gefallen hat und so weiter und so fort. Also bitte, versteht mich jetzt nicht falsch, bitte. Es war ein richtiges Signal, es war ein wichtiges Signal vor allem beim TSV 1860 dieses Fußballspiel zu gewinnen, aber seht es mir bitte nach, seid mir nicht böse. Bis zu dieser roten Karte in der wievielten Minute, 47. Minute, habe ich einen unterlegenen TSV 1860 gesehen, der aus meiner Sicht verdient zurückgelegen ist in Zwickau. Und ich persönlich glaube, dass dieses Spiel nicht so ausgegangen wäre, hätte es diese rote Karte nicht gegeben, die völlig berechtigt war. Brauchen wir nicht reden, das gehört zum Sport dazu und dann ist das auch okay, dass dann eine Mannschaft so ein Spiel gewinnt. Aber mir hat die ganze Körpersprache und der Auftritt eben bis zu dieser 47. Minute überhaupt nicht gefallen. Das war für mich zu wenig. Zwickau ist keine Übermannschaft, ganz im Gegenteil, dieses Spiel muss 60 München gewinnen. Es muss der Anspruch von 60 München sein, dieses Spiel zu gewinnen, mit einer richtig guten Körpersprache voranzugehen, von der ersten Minute an da wirklich selbstbewusst offensiv aufzutreten. Und 60 hatte gegen Zwickau schon massive Schwierigkeiten in der ersten Hälfte. Gab ja dann das Tor von Baumann in der 35. Minute. Und wie gesagt, die Pausenführung fand ich persönlich ging schon so in Ordnung. Der Platzverweis hat dann alles umgeschmissen, gab dann logischerweise den Ausgleich durch Biancardi, die Führung durch Beer, dann 4 Minuten später in der 72. Minute und in der Nachspielzeit hat dann Kevin Godin tatsächlich alles klargemacht mit dem 3:1, also ein Sieg, aber bitte jetzt nicht alle wieder abheben und sagen, Mensch, jetzt haben wir 3:1 gewonnen, wer soll uns jetzt aufhalten? Nein, also das ist grundverkehrt, das Spiel gegen Lautern, das wird ein ganz anderes Fußballspiel und das wird richtig schwer und das wird richtig hart. Und da braucht es aus meiner persönlichen Sicht eine ganz andere Leistung als beim 3:1 in Zwickau.
So schaut es aus, Tobi, das hast du gut analysiert. Trotzdem, 60 hat nicht schlecht begonnen in Zwickau. Das muss man jetzt auch mal sagen. Sie sind dann natürlich mit 0:1 in den Rückstand gelegen, weil sie auch viele Fehler wieder im Aufbau gemacht haben. Technische Fehler vor allem. Luftduelle haben sie verloren, größtenteils. Also das ist mir schon aufgefallen. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, mit dieser roten Karte. Und der Michael Kölner hat das ja auch gesagt, das war der Knackpunkt dieses Spiels. Und ich weiß auch nicht, wie die Spiele ausgegangen wären mit 11 gegen 11, ganz klar. Aber man muss auch mal Glück haben. In der letzten Woche gegen Halle hatten wir das Pech mit einem unberechtigten Elfmeter gegen uns. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass es eben diese rote Karte gab. Wir waren in numerischer Überlegenheit. Also haben das auch dann aus meiner Sicht dann klug ausgespielt. Ja, und auch, was man auch sagen muss, die Einwechslungen von Michael Kölner haben diesmal alle gestochen, ja, alle durch die Bank. Leandro Mogalla als junger Spieler, als junger Abwehrspieler mit 17 Jahren, einen super Job gemacht. Dann Murphy Biancardi.
Olli, wenn du die Spieler schon ansprichst, dann kommen wir doch kurz zur Bewertung. Also wir machen es heute wirklich im Schnelldurchgang. Fangen wir mit Marco Hiller an. Ich gehe mit deiner Bewertung mit. Du hast ihm die 3 gegeben. Ich würde ihm auch die 3 diesmal geben für diese Leistung. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, wie gesagt, beim 0:1, da kann er eigentlich nichts machen. War schwierig zu verteidigen, auch für den Torwart. Und sonst hat er sich, glaube ich, gar nicht groß auszeichnen müssen. Also es war befriedigend. Note 3 für ihn.
Ich gebe heute, wie gesagt, immer einen Abzug in der B-Note, in An- und Abführung, weil mir die erste Hälfte eben so nicht gefallen hat, bis eben diese rote Karte kam. Deswegen gehe ich nicht in allen Bewertungen mit beim Olli. Wir kommen zu den Verteidigern. Niklas Lang, den es wirklich schwerer erwischt hat, der dann nach dieser roten Karte verletzt ausgewechselt werden musste, mit Verdacht auf eine Rippenverletzung. Das hat sich so bei der Rückkehr, Olli, in der Schönklinik in München nicht bestätigt, Gott sei Dank. Aber es gibt massive Schürfwunden, die er da davongetragen hat. Und sein Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern ist durchaus fraglich. Also da müssen wir jetzt mal abwarten, was der morgige Tag, der Montag dann ergibt. Niklas Lang, du hast ihm die 3 gegeben. Ich bin eigentlich bei jedem fast eine Note schlechter als du gestern. Ich gehe bei Niklas Lang noch mit der Note 3. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, man muss schon sagen, bei dem Gegentor war er natürlich auch dabei. Da hast du natürlich recht, als du gesagt hast, du gibst jemandem eine Note schlechter. Ich drücke da noch mein Auge zu, weil prinzipiell hat er sonst einen ordentlichen Auftritt gehabt bis zu seiner Verletzung eben in der 47. Minute. Und ich gebe ihm noch die 3.
Für ihn eingewechselt in der 50. Minute und einen sehr, sehr unaufgeregten Auftritt wieder. Nochmal, da bin ich wirklich mittlerweile echt ein Fan, muss ich ganz deutlich sagen. Mir hat er beim letzten Mal, als er reingekommen ist, schon richtig gut gefallen. Unaufgeregt. Ihr habt gesagt beim letzten Mal, der scheißt sich nichts, der Leandro Morgalla. Also das ist ein Spieler, da werden wir noch sehr viel Freude haben, bin ich mir sicher. Wenn du einfach mit so jungem Alter auf Profiniveau eingewechselt wirst und das so cool und locker und lässig das Ganze runterspielst, das ist schon ganz groß. Deswegen bin ich da auch bei dir dabei. Note 2 für Morgalla.
Ja, das war großes Kino für so einen 17-Jährigen, ja. Und was mich bei ihm vor allem fasziniert hat, war, wie er gejubelt hat, ja. Also da hast du gesehen in den Augen, ja, in seiner ganzen Gestik und Mimik, ja, wie er geil ist, für 60 München zu spielen, ja. Und das finde ich toll. Also ehrlich, toll, so ein 17-Jähriger, das ist nicht wie so ein Schulbub, sondern der wächst als junger Mann heran und der ist geil darauf, für 60 München zu spielen. Super. Also da freue ich mich drauf auf den Spieler und deswegen auch die Note 2.
So, dann sind wir bei Quirin Moll. Ich habe gesagt, Abzüge in der B-Note, das betrifft eben die erste Hälfte. Von mir bekommt er nur die Note 4, von dir die Note 3.
Ja, Quirin Moll, ich habe da jetzt keine großen Fehler eigentlich gesehen. Er hat das im Mittelfeld eigentlich relativ gut organisiert. Jetzt kann man sagen, natürlich, Tobi, in der ersten Halbzeit lagen sie mit 0:1 zurück. Dann hat der Trainer ja dann gewechselt, eben in der 64. Minute hat er ihn rausgenommen. Trotzdem, er wollte halt ein bisschen Offensive rein, aber ich fand, Grinola hat das ganz ordentlich gemacht im zentralen Mittelfeld und deswegen die Note 3 für ihn.
Wir haben ihn in den letzten Wochen massiv kritisiert, weil wir nicht wussten, was da los ist. Er hat sehr verunsichert agiert. Gestern ist er eingewechselt worden. Ich habe mir schon wieder gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, ob das gut geht. Es ist gestern gut gegangen mit Merve Biancardi. Er kam in der 64. Minute für Quirin Moll in die Partie. Und dann stach der Joker eben auch, hat das so wichtige Tor gemacht zum 1:1 für den TSV 1860 in der 68. Minute. Du hast geschrieben, die beste Leistung, seit er bei 60 ist. Oh, also ich bin mal vorsichtig, weil er hat eben nur in An- und Abführung 26 Minuten gespielt. Er hat das Tor gemacht, super. Er hat das tatsächlich so gut gemacht wie schon lange nicht mehr. Eine Note 1 gebe ich ihm nicht. Ich gebe ihm die Note 2, Merve Biancardi. Du hast ihm die 1 gegeben, darfst gerne erklären, warum.
Ja, ich gebe ihm die 1 auch deshalb, weil wir ihn natürlich in den letzten Wochen oder weil ich ihn auch in den letzten Wochen sehr scharf kritisiert habe. Und es war natürlich so, stellt man sich einen Einwechselspieler vor, er macht das 1:1, ja, abgewichst. Er legt das 3:1 uneigennützig auf. Es war dann der Endstand zum 3:1. Seine Vorarbeit hat eben dann Kevin Godin eigentlich nur noch den Fuß hinhalten müssen. Und es war klar aufsteigende Form. Und man muss auch mal so einen Spieler dann auch mal zeigen. Ja, das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aufsteigende Form, aufsteigende Tendenz. Und deswegen die Note 1. Und ich hoffe halt einfach auch, dass er wieder den Kopf nach oben nimmt, dass er wieder lacht und dass er jetzt in den letzten Wochen für den TSV 1860 nochmal alles raus hat, weil er will ja nächstes Jahr wieder einen tollen Arbeitgeber haben. Und ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt nochmal reinhaut für 60 Minuten.
So, dann sind wir bei Salga angekommen. Da ist es eben wieder so, dass ich sage, nee, die erste Halbzeit, die hat mir so nicht gepasst. Deswegen von mir nur die Note 4.
Ja, bei Stefan Salga ist mir aufgefallen, er hat den einen oder anderen Fehlpass drin gehabt, dann hat er kurz vor der Halbzeit dann die Chance zum Ausgleich, ja, das war nicht toll, aber dann habe ich wieder andere Szenen im Kopf, wo er an der Seitenlinie im Ball für 60 weggerätscht eben und beziehungsweise diesen Zweikampf auch gewinnt, also das muss halt natürlich alles in die Berechnung mit einfließen und ich gebe ihm noch die 3 und ich hoffe halt, dass er eine Stabilität jetzt den Löwen verleiht, vor allem auch im Hinblick auf das Spiel am Dienstag gegen Kaiserslautern.
Bei Philipp Steinhardt verhält es sich ähnlich wie bei Stefan Salga. Ja, wie gesagt, er ist für mich ein Führungsspieler und das wird halt nicht immer deutlich. Deswegen von mir die Note 4.
Ja, bei ihm war wieder Licht und Schatten zu sehen. Philipp Steinhardt, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Er muss sich doch mehr straffen noch, dass er auch seine Qualität bzw. seine Erfahrung auch einbringt. Da warte ich mir mehr, aber ich gebe ihm noch die Note 3.
Du hast Dennis Dressel gut gesehen gestern. Ich gebe ihm die Note 3, du gibst ihm die Note 2. Erklär bitte, warum.
Ja, du musst mal den Ball sehen auf Marcel Bär zum 2:1. Also den Ball
das hat er stark gespielt, ja. Aber wie gesagt, es war auch eine erste Hälfte, wo ich wenig von ihm gesehen habe dabei.
Ja, da hast du natürlich recht, klar. Aber ich muss auch die zweite Halbzeit natürlich mit in die Berechnung mit einfließen lassen. Und da war dann schon ein sehr stabiler Dennis Dressel zu sehen, der immer wieder versucht hat, die Führung zu übernehmen in der Mannschaft, ja, mit klugen Pässen, mit einem guten Stellungsspiel. Und deswegen habe ich ihm die Note 2 gegeben und ja, er hat Verantwortung übernommen.
Bei Jannik Deichmann schwanke ich ein bisschen zwischen Note 3 und Note 4. Ich möchte ihm, wirklich, ich kämpfe mit mir, gerade noch die Note 3 geben.
Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben. Natürlich war er dabei beim 0-1, hat er schlecht verteidigt auf der Außenposition. Wir wissen auch, er ist prinzipiell kein Abwehrspieler. Ja, das hat man in dieser Situation ganz deutlich gesehen. Ein Verteidiger geht anders in die Situation rein, aber trotzdem dann in der zweiten Halbzeit hat er alles gegeben, alles rausgehauen und deswegen noch die Note 3 für ihn.
Ihr merkt schon, wir sind spät dran am Sonntagabend, deswegen sputen wir uns heute tatsächlich mal ein bisschen mit den Noten und mit der Analyse. Also normalerweise gibt es das ja immer ein bisschen ausführlicher heute, also so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil es zeitlich auch tatsächlich diesmal nicht anders geht. Gestern hatte ich sehr viel zu tun, heute hatte ich sehr viel zu tun. Deswegen muss man das auf den späten Sonntagabend schieben, das nur ganz nebenbei zur Erklärung. Fabian Greilinger hat mir tatsächlich gut gefallen, war wieder ein absoluter Aktivposten. Ja, da schließe ich mich dir an, Note 3.
Ja, es ist sehr ein fleißiger Spieler einfach. Ja, da weißt du, was du bekommst als Trainer. Und deswegen lässt ihn Michael Köllner auch spielen, weil er auch Tempo in das Spiel mit reinbringt. Und er kämpft halt um jeden Ball. Und das ist sehr positiv. Beim Technischen muss er sich natürlich verbessern. Note 3 für ihn.
So, dann eingewechselt für ihn Erik Tallich in der 64. Minute. Da bin ich ganz ehrlich, ja, ich war eigentlich auch mehr auf der 3 bei Erik Tallich. Du hast ihm die 2 gegeben, erklär es mir bitte.
Ich kann es dir gerne erklären, Tobi. Er war schon letzte Woche beim 0-2 sehr, sehr auffällig, wie er reinkam und gestern eben in Zwickau, wie er sich engagiert hat, wie er sich eingebracht hat und natürlich auch dieser Schuss, ja, den Brinki sensationell rausgefischt hat. Das wäre sein erster Saisontreffer gewesen für Erik Tallich. Das hätte mich brutal gefreut für den jungen Mann, weil der hat die Anlagen, der kann schießen, das wissen wir ja. Wir wissen auch, dass er sich, als er kam vor 1,5 Jahren zu 60 München, hat er gesagt, er will 10 Saisontreffer machen. Das ist natürlich nicht ganz aufgegangen, auch in dieser Saison nicht, aber ich gönne dem Jungen einfach mal ein Tor, weil es ist ein feiner Kerl und der hat einfach auch mal verdient, dass er mal ein Tor schießt.
Da gebe ich dir recht mit dem Schuss, das war tatsächlich stark. Es gab es ja in der letzten Saison schon des Öfteren, dass wir gesagt haben, das gibt's doch nicht, dass der dann auch nie Glück hat. Dann geht der Ball wieder ans Alu oder ein Torwart reagiert großartig gegen Erik Tallich. Die tauchen die Bälle immer aus dem Eck raus von Erik Tallich. Also er hatte auch ein bisschen Pech im Abschluss. Das ist natürlich absolut richtig. Dann sind wir bei Richard Neudecker. Ja, das ist die alte Leier. Also ich hätte mir auch viel mehr Initiative in der ersten Hälfte schon gewünscht von ihm. Ich tue mich echt schwer und gebe ihm gerade noch so die Note 3, wie du auch.
Ja, ich habe ihm eine 3 gegeben. Er hat immer wieder versucht, mit seiner Technik die Spieler einzusetzen. Die sind nicht immer drauf eingegangen. Ja, wir wissen, in Meppen hat er ein super Tor gemacht mit einem super Lupfer. Ja, das war befriedigend. Er kann es besser, das weiß er aber selbst. Und hoffentlich wird es gegen Kaiserslautern noch ein bisschen besser bei ihm.
Die gelbe Karte, die er gesehen hat, das war eine komplette Frechheit. Da muss ich wirklich deutlich werden. Also da, in der Situation, eine gelbe Karte herzuzeigen, das ist wirklich, das ist unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Der Schiedsrichter stand eigentlich gut und der muss verdammt nochmal sehen, dass er einfach komplett den Ball spielt. Also da eine gelbe Karte zu zeigen, Neudecker war außer sich wirklich, der hat die Welt nicht mehr verstanden und ich auch nicht. Also da eine gelbe Karte zu zeigen, das ist ja, da muss ich ja wirklich, da muss ich ja komplett woanders sein und komplett wegschauen. Also das ist mir ein komplettes Rätsel gewesen und das muss ich dann einfach auch nochmal in der Deutlichkeit loswerden. Also wie der Schiedsrichter ihm da eine gelbe Karte zeigen konnte, was der da gesehen hat, das würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Da würde ich glaube, da würde ich als 60 München sogar Einspruch einlegen, diese gelbe Karte, auch wenn das nichts bringt. Aber das ist ja unglaublich. So, dann kommen wir zu Bär. Wieder mal Torschütze nach einer schwachen Leistung gegen Halle. Jetzt also wieder mit der richtigen Einstellung Note 2.
Von der Einstellung muss man dem eigentlich gar nichts sagen. Natürlich war er gegen Halle kaum gesehen. Er hat auch in Zwickau jetzt gegen seinen Ex-Verein die eine oder andere Chance leichtfertig vergeben und Gott sei Dank hat er sich dann selber belohnt mit diesem 2:1, wurde ja super freigespielt von Dennis Dressel und es war eine ähnliche Situation fast wie gegen Viktoria Köln, ja, wo er dann den Ball eben, wo er einen Strafraum eindringt, wo er den Ball dann am Torwart links vorbei setzt und eben zur Führung, zur erstmaligen Führung in Zwickau, war super gemacht, 11. Saisontreffer, so kann er weitermachen.
So, dann sind wir beim Kapitän. Korrigiere mich, vielleicht habe ich Fehler beim Zuschauen gemacht, vielleicht habe ich ein anderes Spiel gesehen, das haben wir ja vorher schon mal in der Form gebraucht, dieses Zitat. Stefan Lex, ich gebe ihm nur die Note 4, das war für mich jetzt der Schwächste in der Offensivabteilung.
Ja, aber trotzdem ist er wichtig, weil er viel läuft, er ist sehr engagiert. Man darf einen Stürmer nicht nur immer an den Toren messen, sondern an den Vorbereitungen oder an den Vorlagen. Ich würde ihn jetzt nicht unterschätzen, Tobi. Ich habe ihm die 3 gegeben. Er weiß selber, dass er es besser kann. Und für ihn ist auch wichtig, dass er mal wieder trifft. Ja. Aber ich habe ihn jetzt nicht schlecht gesehen. Deswegen die Note 3 für ihn.
In den letzten Wochen kam stets Linzbichler in die Partie. Ich habe das kritisiert, dass ihn Michael Köllner immer so oft eingewechselt hat. Er wurde in Zwickau dann tatsächlich zum ersten Mal nicht eingewechselt. Zum ersten Mal seit langer Zeit nicht eingewechselt. Es kam in der 90. Minute Kevin Godin und dann machte eben kurz nach seiner Einwechslung als Joker, ein paar Sekunden später, den Deckel drauf, das 3:1. Er musste da jetzt nicht die großen Defensivaufgaben bestreiten. Das ist vielleicht auch sein Glück gewesen in dieser Situation. Er hat ein Tor gemacht, Note 2.
Ja, er war ja nur ein paar Minuten drauf, aber ich gebe auch normal keine Noten, wenn einer so kurz drauf ist. Aber trotzdem, er hatte mit einem Energielauf sozusagen, er war natürlich frisch mit seinem ersten Ballkontakt gleich ein Tor gemacht. Super, und so stellt man sich auch einen Joker vor. Und wirklich, Michael Köllner hat diesmal alles richtig gemacht, ja, in der zweiten Halbzeit mit seinen Auswechslungen bzw. Einwechslungen. Und ja, so muss ein Trainer agieren. Und deswegen habe ich ihm auch auf DB24 Note 1 gegeben.
So, und dann sind alle Dämme gebrochen. Man hat schon gedacht, Mensch, jetzt sind wir aufgestiegen oder was auch immer. Sie sind auf dem Platz gelaufen. Alle Verantwortlichen, Robert Reisinger, Yahya Ismaik, Anthony Power und haben den Trainer geherzt und haben sich gefreut und bedankt und weiß der Geier was. Also, wie gesagt, nochmal, ich möchte da jetzt nicht zu viel Wasser in den Wein gießen bei diesem Fußballspiel gestern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es mit 11-11 anders ausgegangen wäre. Das ist so, die Meinung habe ich. Dementsprechend sollte man die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen vorsichtig machen, sich jetzt tatsächlich stark auf Kaiserslautern konzentrieren, weil da brauchst du eine bessere Leistung als gegen Zwickau, sonst wird das nichts. Gegen den FCK, da bin ich mir sehr sicher. Aber die Art und Weise, wie sie dann Michael Köllner geherzt haben, es war schon ein bisschen viel, oder?
Ja, ich finde es auch ein bisschen lustig. Präsident geht dann aufs Spielfeld drauf, wie einst Franz Beckenbauer 1990 bei der WM in Italien nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien, Elfmeter, Andreas Brehme. Das ist einfach noch so, da war ich 18 Jahre alt, das war eine geile Erinnerung. Ja. Und Robert Reisinger geht dann aufs Spielfeld schnurstracks dann auf den Trainer zu, möglicherweise auch um dieses Interview auch ein bisschen richtig zu stellen. Und dann klopfen sich auf die Schulter und alles ist toll, es wird gelacht. Und was soll ich dazu sagen? Ich würde mir auch mal... Na, natürlich, den Präsidenten sieht man nur auf dem Platz, wenn 60 gewinnt. Ja. Also dann kann man auch mal sagen, ja, dann gehe auch mal auf den Platz, wenn 60 verliert. Ja. Das ist so mein Kritikansatz. Ja. Ich will das natürlich jetzt nicht schlecht reden, weil prinzipiell ist es ja positiv, dass der Präsident dabei ist. Ich lese gerade hier in der Bild-Zeitung, eben Sonntagabend, Schlagzeile für den 60-Bereich, Bild-Interview, half den Löwen beim Siegen. Also Robert Reisinger war ein Motivator, der beste Motivator eben in dieser Situation. 60 hat dieses wichtige Spiel gewonnen und das ist entscheidend, Tobi. 60 hat jetzt 40 Punkte, also der Klassenerhalt in der dritten Liga ist mehr oder weniger eingetütet. Man braucht noch 2, 3, 4 Punkte. Dann ist das safe, das ist erstmal der Klassenerhalt, das ist wichtig. Wir sind aber weiterhin auf Platz 10, haben jetzt eben dieses Nachholspiel am Dienstag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da werden natürlich Erinnerungen wach, eben an die Bundesliga-Zeit, an diese Duelle. Und ich freue mich auf dieses Spiel natürlich.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Olli, dann machen wir das mal, das Ganze doch von vorne bis hinten rund. Schauen wir auf die Ergebnisse dieses Spieltags, weil jetzt natürlich ganz viele schon wieder das Rechnen anfangen. Da gehöre ich noch nicht dazu, um ehrlich zu sein. Am Freitag Viktoria Köln gegen Havelse 0-0. Meppen unterliegt Osnabrück 0-1. Im Niedersachsen-Duell Würzburg verliert gegen Magdeburg 1-4. Braunschweig schlägt Duisburg 2-0. Halle unterliegt Waldhof Mannheim 1-2. Zwickau unterliegt 60 München 1-2 und der 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen Verl mit 2-1. Am Sonntag heute dann die Niederlage von Viktoria Berlin. Da brennt es langsam lichterloh. 0-2 gegen Freiburg 2 im Aufsteigerduell. Ja, ist schon gut. Dortmund 2 verliert gegen Wiesbaden 2-3. Und abgeschlossen wird der Spieltag von Türkgücü gegen Saarbrücken, wo die berühmten Spatzen von den Dächern pfeifen, dass das womöglich das letzte Spiel von Türkgücü in der dritten Liga sein könnte. So, wir schauen auf die Tabelle und sehen logischerweise eine Übermacht vorne, Magdeburg mit 64 Punkten. Da kann man fast schon zum Aufstieg gratulieren. Der Vorsprung 13 Punkte auf den zweiten, auf den ersten FC Kaiserslautern. 14 Punkte, die haben logischerweise eben ein Spiel weniger, das ist gegen 60 München. Die haben 50 Punkte auf dem Konto auf Platz 2 und Braunschweig ist aktuell Dritter, ebenfalls ein Spiel in der Hinterhand mit 48 Punkten. Das heißt also, Mannheim ist Vierter mit 46 Punkten und wenn wir mal kurz rechnen, hat Magdeburg auf den Vierten 18 Punkte Vorsprung. Da siehst du die nicht mal mehr mit dem Fernglas vom Platz 4 aus. Das ist schon eine Demonstration. Fünfter Osnabrück, ein Spiel weniger, 45 Punkte. Sechster Saarbrücken spielt am Montag gegen Türkgücü, 43 Punkte. Siebter Wiesbaden, 43 auf Platz 8. Die zweite von Dortmund, 41 Punkte. Neunter Meppen, 41 Punkte. Zehnter 60 München, 40 Punkte. Das Nachholspiel gegen Kaiserslautern hat 60 München, jetzt rechnen wir den absolut besten Fall ein, 60 München gewinnt dieses Nachholspiel, dann wären es 43 Punkte und dann hätte man auf Platz 3 5 Punkte Rückstand und dann hätte man auf Platz 2 zum 1. FC Kaiserslautern immer noch 7 Zähler Rückstand. Ein ganz schwieriges Spiel, dass das für 60 München wird. Ich möchte es nochmal dazu sagen. 11. Freiburg 2, ein Punkt weniger mit 39 Punkten, dann schon größerer Abstand 12. Viktoria Köln 34 Punkte. 13. Halle 32 Punkte mit einem Spiel weniger. Zwickau auf Platz 14 mit 32 Punkten, sogar zwei Spiele weniger. 15. Duisburg 29 Punkte, 16. Viktoria Berlin ebenfalls zwei Spiele weniger mit 27 Punkten. Die Abstiegsplätze Verl, ein Spiel in der Hinterhand, 25 Punkte. Würzburg 18, 21 Punkte, punktgleich dahinter Havelse und Türkgücü letzter nach dem Abzug von 11 Punkten mit 15 Punkten. Zählern also Schlusslicht der Tabelle nochmal. Das könnte am Montag schon das letzte Spiel sein für Türkgücü. So, 60 München spielt jetzt also am Dienstag, am 1. März gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gibt noch mehr Nachholspiele in der dritten Liga. Geht am 2. März auch weiter mit Halle gegen Viktoria Berlin. Und hast du nicht alles gesehen? Also weitere Spiele, um die Tabelle dann wieder gerade zu rücken. Ein sehr schweres Spiel gegen Kaiserslautern. Boah, wie kann man die in der Form tatsächlich knacken? Sie hatten anfangs ein bisschen Probleme auch gegen Verl, aber haben es dann in einen Arbeitssieg gedreht, Olli.
Ja, ich habe mir die Ausschnitte angesehen und da ist mir aufgefallen, eine brutale Athletik haben die und einen Speed auch. Also da kommt einiges auf 60 zu und wenn man den Worten von Michael Kölner Glauben schenken mag, er hat ja so viel Sand gesagt, wir haben keine Chance gegen Lautern, wenn alles normal läuft. Also ich weiß nicht, wie er diese Worte eben oder warum er diese Worte wählt. Also ist er ein bisschen beleidigt? Ich habe keine Ahnung. Also Man hat jetzt die Chance, ein gutes Spiel gegen Kaiserslautern zu machen und dann schauen wir einfach weiter.
So sieht das aus, dann werden wir auch wieder für euch da sein und das war's dann von Radis Erben im Löwen-Podcast. Klickt uns bitte auch auf allen anderen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, abonniert uns, das würde uns auch freuen und nochmal, weil es auch schon häufig die Frage gegeben hat, das wollen wir natürlich jetzt auch nochmal klären, warum gibt es keine Videos mehr, das hat vor allem auch zeitliche Gründe, vor allem auch bei mir zeitliche Gründe, weil es eben nochmal einen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Wir werden das wieder machen, wenn es dann wieder ein bisschen besser aussieht zeitlich. Ich sehe so ein bisschen Licht am Horizont, was die Zeit angeht. Also demnächst gibt es auch wieder Videos, versprochen. Momentan eben nur einen reinen Podcast und dann YouTube. Da seht ihr dann das Konterfei von Radi und hört dann eben den Podcast dazu. Also auf YouTube geht das logischerweise auch weiter, aber ein echtes Video, wo wir uns beide sehen können, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Das also ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Genau, das war's von uns. Und nach dem Spiel gegen Kaiserslautern sind wir wieder da. Bis dann.
Servus.
Bin ich Rati, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rati, ja, bin ich König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.